gelernt hast.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo zusammen, herzlich willkommen am Stammtisch. Schön, dass ihr dabei seid. Sali, Evelyn.
Hallo miteinander.
Hoi Matthias, endlich auch mal wieder am Stammtisch.
Hoi.
Hey. Und vielleicht müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, dass der Stammtisch ziemlich lang und weit auseinander ist. Evelyn, gell, du hockst gerade in Bern, oder?
Genau, ich bin daheim in Bern.
Und der Matthias hockt im RevLab Podcast Studio. Und ich hocke irgendwie so anderthalb Etagen drunter in einem kalten Büro. Und es ist erstaunlich, wie lange das RevLab hat gebraucht, um das technisch möglich zu machen heute.
Das ist wirklich, man könnte meinen, so nach einem Jahr Remote und Homeoffice und Zoom hätten wir es langsam auf der Reihe. Aber irgendwie hat es immer noch so Bugs gehabt. Jetzt haben wir 20 genau. Minuten gehabt, oder?
Wir sind sehr gute Meetings machen, aber aufnehmen können wir noch nicht so gut.
Also ich bin begeistert, dass das euch so auch nicht so leicht fällt, oder? Also ich komme ja gar nicht raus, aber immerhin, ja.
Es hat dich ermutigt. Ja, ja. In dem du gesehen hast, dass andere genauso inkompetent sind. Super. Hey, aber wir haben heute ein spannendes Thema, eines von meinen Lieblingsthemen, etwas, wo ich mich jedes Jahr einfach darauf freue, und das ist der Jahresrückblick. Ich weiss nicht, wie ist das bei euch? Sind ihr auch so Typen, die irgendwie gerne so mit der Kuscheldecke auf dem Sofa Jahresrückblicks reinjunket mit ein bisschen Glühwein und Guetzli? Oder ist das so etwas, wo ihr findet, ja, das ist ein Format, das es nicht mehr so braucht?
Hey, Glühwein sofort. Jahresrückblick irgendwie mache ich eher weniger. Also, beziehungsweise eher einfach so auf mich persönlich. Also, ich merke irgendwie jedes Jahr so um die Weihnachten, wenn ich ein bisschen zurückschaue und mich frage, was ist das Jahr alles gewesen? Was hat sich entwickelt? Wo bin ich vor einem Jahr gewesen? Aber so Jahresrückblick, ich schaue auch fast nie Fernsehen. Von dem her, und ich habe dann schnell mal so eine Überdosis, wenn ich das Gefühl habe, auf allen Kanälen schlägt man das Gleiche entgegen. Also ist es egal, ob ich es konsumiert habe oder nicht. Das ist dann irgendwie schnell mal too much. Jetzt habe ich gerade einen Adventskalender-Überdosis. Das ist ein bisschen so.
Schade. Und du, Matthias?
Also ich finde einmal spannend, was so die Auswahlen sind. Was wählen die Leute aus? Also was ist wert, dass man nochmal gerade denkt? Und dann bin ich immer überrascht, was ich schon alles vergessen habe.
Mega.
Und was mich am meisten eigentlich interessiert, ist so tiefe Strukturen. Also die reinen Fakten kannst du ja nachlesen. Ja. Das Wiederholen finde ich langweilig. Aber die Frage hat sich in dem Jahr so im Hintergrund, im Untergrund oder überhaupt etwas grundlegend verändert? Also sind wir andere Leute geworden durch das Jahr, durch die Erlebnisse? Das finde ich interessant.
Okay, also auch so sehr die persönliche, existenzielle Sicht irgendwo, oder? Also wie Evelyn mit ihrem persönlichen Jahresrückblick, wo sich fragt, was sie gelernt hat, was sich verändert hat. Du, wo dich das so auch mit einer gesellschaftlichen Dimension ein bisschen fragst. Nein, ich bin da wirklich einfach gestrickt. Ich freue mich einfach immer wieder drüber. Ah, das habe ich ja vergessen, stimmt. Und dann kommt so epochale Musik, wo mir irgendwie zeigt, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, aber irgendwo reiht sich auch das Jahr wieder in eine Normalität. Das ist so ein bisschen mein Ritual. Wenn wir natürlich an das Jahr zurückdenken, das jetzt dann gleich vergangen ist, dann hat es einen fulminanten Auftakt genommen, Anfang Januar, mit dem Sturm aufs Kapitol. Eine riesige Sache, die uns im Moment gerade wieder beschäftigt. Der Untersuchungsausschuss ist ja dort gerade dran und probiert, alle möglichen juristischen Kniffe und Tricks, um die anderen juristischen Kniffe und Tricks von der Ex-Trump-Administration irgendwie zu verhindern und die Leute zu Aussagen können zu bewegen, die man nachher auch brauchen kann, um zu untersuchen, was ist eigentlich passiert im Sturm aufs Kapitol. Ich weiss nicht, wisst ihr noch, wo die denn sind, die ihr von dem haben mitbekommen oder was ihr euch überlegt habt oder was es mit euch gemacht hat?
Also ich bin die Heike, ich habe geschrieben an etwas und es hat einen historischen Zufall. Ich habe von anderen Stürmen auf Parlament gerade gelesen und wo der passiert ist. Und habe gedacht, ja, Amerika, das ist nicht das erste Mal, oder? Also Wir sind bei anderen nicht dabei gewesen. Aber in Amerika hat das eine Tradition, dass Rechtsaussenstehende, zum Beispiel Befürworter von der Sklaverei, nach der Aufhebung, dass man dann Parlament stürmt und dass Polizei muss das unterbinden und dass es nachher einen Prozess gibt. Also das hat es in Amerika einige Mal gegeben und das ist jetzt einfach der jüngste Vorfall. Was mich überrascht hat, ist, dass das nach 100 Jahren oder 150 Jahren einfach immer noch so stattfindet. Also das heisst, in der tiefen Struktur die Überraschung, wie wenig tief Demokratie in den USA verankert ist. Sepp hat mich doch sehr erschüttert.
Okay, spannend. Evelyn, du hast gesagt, du bist auch daheim gewesen.
Ich bin auch daheim gewesen, genau. Ich habe nichts hochtrabends geschrieben, soweit ich mich erinnere, sondern ich war auf Twitter gewesen, am Abend auf dem Sofa. Also wenn ich mich richtig erinnere, und dann sind die Tweets reingekommen von, beziehungsweise geteilt worden von ParlamentarierInnen, die sich irgendwie unter ihren Stühlen verstecken und nachher evakuiert werden. Und ich weiss noch, ich bin dort wirklich dann 2 Stunden lang am Handy gehockt und habe die ganze Zeit wieder gegen runter geswiped, um wieder zu laden, was kommt. Ja, und bin da ganz gebannt und irgendwie auch sehr erschreckt am Handy gehockt, weil ich dachte, wow, was passiert jetzt da gerade? Ich war auch sehr erleichtert gewesen, als das Ganze dann fertig war. Aber ja, es war gefürchtet. Ja.
Es ist ja dann sehr gleich das Bild umgegangen von dem Schaman. Da mit dem nackten Oberkörper, der tätowiert ist und den Hörnern und so. Und ich weiss noch, dass es so in meinem Freundeskreis wirklich so eine Diskussion gab, ob jetzt Demokratie in den USA am Ende ist, ob es noch wieder Putsch geben wird, ob der Trump überhaupt wird das Weiße Haus räumen etc. Ich bin dort wirklich unerschütterlich gewesen in meinem Glauben an die demokratischen Verfahren in den USA. Aber ich war wirklich einer von wenigen und ich bin sehr, sehr erleichtert. Ich weiß nicht, ob ich recht hatte mit dem. Das könnte man noch ganz, ganz breit diskutieren und mehrere Sendungen nur zu dem machen. Aber ich war wahnsinnig erleichtert, dass es dann verhältnismässig ja doch eher ein Sturm im Wasserglas war. Man darf trotzdem nicht vergessen, 5 Leute sind gestorben. Ganz, ganz wichtige demokratische Institution ist wirklich demütigt und verletzt worden. Und ich glaube, es ist so ein richtiger Schockmoment, der seitdem auch für eine krasse Spaltung in den USA steht. Also ein grosser Teil immer noch von den Wählerinnen und Wählern von den Republikanern würde ich sagen, ja, die Wahl ist gestohlen gewesen. Ganz grosser Teil der Demokraten würde sagen, dort hat der Präsident etwas gemacht, das unverzeihlich ist. Er hat das angeheizt. Das ist ein Mob, den er losgeschickt hat.
Aber nicht nur von den DemokratInnen, oder? Also auch jetzt, gerade in diesen Tagen mit der Aufarbeitung, kommen ja auch Nachrichten raus von RepublikanerInnen, Fox News und so weiter, wo sich beim Trump gemeldet hat, sein eigener Sohn, der gesagt hat, macht das aufhört.
Stopp den Scheiß.
Also mich hat letzte Woche das furchtbare Ereignis mit diesen 20 oder 30 Tornados hat mich erinnert an das Ereignis vom Anfang Jahr. Also das heisst, wie schnell in Amerika Ordnung, die wir toll finden oder wo Europa häufig bewundert, einfach über den Haufen geblasen wird. Bei den Tornados, dann denke ich als Europa, ja, ihr Amerikaner baut endlich einmal festere Häuser. Jedes Mal geht die ganze Stadt um. Und ähnlich ist am Anfang vom Jahr mit dem Sturm aufs Kapitol. Wir meinen immer, Amerika sei sozusagen der Inbegriff von Demokratie. Das Bollwerk, aber es langt ein Schaman, wo wie vor 30 Jahre Ku Klux Klan irgendwie vermummt ist, ein archaisches Äußeres hat und das Ganze ist plötzlich innerhalb von Minuten am Rand von der grundsätzlichen Gefährdung. Ich glaube, das gehört ein bisschen zu Amerika, dass Amerika den Eindruck verbreitet, bei uns funktioniert alles bestens, wir sind first und dann aber auch so ein paar Tornados oder so ein paar Idioten, wo stürmen und alles ist am Rand von der Gefährdung. Das finde ich doch immer wieder überraschend.
Und was macht man, wenn die Situation ganz und gar aus dem Rahmen fällt und alles unnormal wird? Man feiert ein Gottesdienst. Und genau das hat man kurz darauf eben auch in den USA gemacht. Es heisst einfach Inauguration. Der Joe Biden und Kamala Harris sind in ihren Ämtern vereidigt worden mit einer, ich würde schon sagen, beachtlichen grossen Feier mit vielen Emotionen. Unter den Bedingungen, dass keine Zuschauerinnen und Zuschauer sind erlaubt gewesen. Und ich habe das so ein bisschen vorgenommen wie ein Aufatmen. So, okay, der Wahnsinn ist vorbei. Man hätte es noch fast nicht können glauben, dass jetzt nicht mehr jeden Tag in den Nachrichten irgendein Tweet von Trump kommt, der breit diskutiert wird. Aber es ist wirklich so wie eine Zäsur gewesen. Jetzt fängt etwas Neues an. Ein Präsident, der mit Masken auftritt, der sich dafür einsetzt, dass Menschen eine Impfung bekommen. Es ist so eine Art Euphorie und Neuaufbruch gewesen. Und man hätte irgendwie gedacht, vielleicht kommt die USA wieder in der Staatengemeinschaft an. Vielleicht ist sie wieder der alte, verlässliche Partner. Oder wie ist das euch gegangen?
Also ich als Tollste von dieser Inauguration habe ich das Gedicht von dieser sehr, sehr jungen, schwarzen Amerikanerin.
Amanda Gorman.
Ja, das habe ich das Allerbeste gefunden. Und es ist ja, gehört ja zu uns, dass man das am Ende vom Jahr schon wieder fast vergessen hat. weil erstens ist sie eine Farbige gewesen und zweitens eine Junge. Und das ist wirklich ein ganz anderer Ton, als die Trump-Ära voran gehabt hat. Also Stimmen, die über 4 Jahre unterdrückt worden sind in ihr wieder laut worden. Und das habe ich toll gefunden. Das ist eben auch Amerika. Da bin ich dann wieder voll dabei.
Und auch Kamala Harris als erste Frau, als Vizepräsidentin, das war natürlich ein ganz grosser Moment für den Feminismus und für die Gleichstellung von Männern und Frauen, nachdem ich sehr, sehr enttäuscht war, dass Hillary Clinton gegen den Trump verloren hat, trotz mal vor 9 Jahren. Ist das, vor 5 Jahren kommt mir schon so lange hervor. Genau, ist das ein ganz spezieller Moment gewesen, wo auch Ihre Rede jetzt nach der Wahl, aber auch die Antrittsrede, hat mich sehr bewegt. Das ist mir noch in Erinnerung. Und
auch
die riesige
hat
Bibel,
recht geflasht,
wo der Joe Biden darauf geschworen hat, leckt um mir. Also die Symbolik, aber die könnte mir auch diskutieren.
Nein, also Kamala Harris, das hat mich natürlich auch sehr geflasht, weil ich ja noch so die Rechnung offen hatte, weil ich weiss noch, am Oben, das ist ja bei uns immer über die Nacht, wo die US-Wahlen passieren, am Oben, bevor meine Tochter dann ins Bett ist, habe ich ihr gesagt, hey Emilia, wenn du morgen aufstehst, dann siehst du, dass eine Frau Präsidentin ist von den Vereinigten Staaten, von den USA, also von Amerika. Und wo wir am Morgen zusammen, am Morgen ist sie gesehen, ist eine riesige Katerstimmung und man hat gemerkt, nein, es ist der Donald Trump, was unfassbar
das ist
gewesen. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie Balsam gewesen, jetzt die Kamala Harris zu sehen mit dieser Art. Oder ich weiss nicht, mögt ihr euch noch erinnern, es gibt einen Mitschnitt, wo sie anruft und sagt, hey Joe, we made it. Und einfach so das Frische, das Unkomplizierte, Unverbrauchte. Mittlerweile muss man sagen, gibt es wieder ganz, ganz laute Kritik an der Kamala Harris. Nicht nur von Fox News her, sondern wirklich auch ranghohe Mitarbeiterinnen, die vielversprechend sind, die sich nach Jobs umschauen, die gekündigt haben, die auf Ende Jahr aufhören. Dort scheint auch einiges nicht ganz optimal zu laufen, auch wenn klar ist, dass die politische Gegenseite das jetzt sicher auch ein bisschen aufschaukeln und daraus Kapital schlagen.
Also ich frage mich ja immer, was ist das ein Jahr, wo sich grundlegend gegenüber allen vorherigen Jahren und für alle Zukunft etwas geändert hat. Und ich glaube, etwas hat sich geändert nach dem neuen amerikanischen Ministerienverteilung, auch jetzt bei den Deutschen. Es wird ab dem Jahr 2021 nicht mehr möglich sein, Frauen zu ignorieren. Da ist der Anteil jetzt doch sehr stark gewachsen, auch in Deutschland. Und der Anteil von Vertretern von Minderheiten. Also der Biden hat ja nicht nur eine Frau als Vizepräsidentin, er hat auch Farbige, er hat Indigene, er hat Schwule. Also es ist eine breite Vertretung von Minderheiten, die es bisher eher schwer gehabt haben. Und ähnlich finde ich das jetzt auch in der Zusammensetzung von der deutschen Ministerien. Ich glaube, hinter das wird man nicht mehr so zurückkommen. Also da ist 2021 vielleicht ein Standard gesetzt worden, weil USA und Deutschland, das sind jetzt nicht irgendwelche Länder. Wenn die das so machen, ich glaube, das ist schon auch noch wegweisend.
Finde ich es lustig, dass du das sagst, Matthias, weil ja Angela Merkel schon seit Jahrzehnten die deutsche Politik geprägt hat und eine starke Frau ist, wo, also ja, Ikone vom Feminismus, dass man Frauen nicht mehr ignorieren kann. Also das mit der Minderheit ist sicher so. Ja.
Naja, Einzelpersonen hat es schon immer gegeben. Es hat in Ceylon, in Indien, in vielen Ländern hat es Frauen gegeben, die zum Teil ganz lang an der Macht gewesen sind. Aber die Frage ist ja, sind es die besseren Männer gewesen oder ist es wirklich eine neue Ära?
Und du hast den Eindruck, jetzt ist eine neue Ära.
Ja, ich hoffe. Ich glaube, die Angela Merkel ist noch aufgewachsen in dem Bewusstsein, so gut wie ein Mann und besser als ein Mann kann ich es auch. Aber der Mann war das Leitmodell gewesen. Und ich glaube, ab dem Jahr, wenn es so in die Breite geht, dann werden die Frauen sich nicht mehr daran orientieren, wie haben die besten Männer das gemacht, sondern andere Orientierungen haben. Und dann erst gibt es einen Wechsel. Oder? Sonst alles voran, inklusive Angela Merkel, das sind positive Ausnahmen gewesen.
Mhm. Wort in Gottes Ohr. Also ja. Das hoffen wir doch, das wünschen wir uns doch. Ja, also wir sind fulminant ins Jahr gestartet mit einem Tiefpunkt und einem grossen Hoffnungszeichen. Und dann, wie ist es weitergegangen, Evelyn? Was ist für dich so der nächste grosse Punkt?
Hey, ich würde jetzt erwähnen, dass Corona-Impfung gekommen ist Anfang Jahr.
Ja.
Das ist ja sicher ein Gamechanger gewesen nach dem letzten Jahr. Ich habe mich sogar noch im Januar angemeldet für die Impfung, sobald das Portal aufgeschaltet war, auch wenn es dann irgendwie Mai geworden ist, bis ich dran gekommen bin. Genau.
Ja.
Aber das hat dort mal in meiner Bubble eine grosse Euphorie ausgelöst, eine Erleichterung. Man hat das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist Corona dann langsam durch. Jetzt Ende Jahr schauen wir auch anders auf das zurück. Wie ist das bei euch
gewesen?
Stefan, wir sind am gleichen Tag geimpft worden.
Und wir haben ja so einen unausgesprochenen kleinen Wettstreit gehabt, wer das in diesem Team zuerst geimpft ist. Aber ich glaube, man kann schon sagen, ich bin nicht wahnsinnig weise in die ganze Sache. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn wir uns jetzt alle impfen lassen, für mich war völlig klar, ja logisch, alle werden sich impfen. Also wenn, dann hat es einfach zu wenig Impfstoff. Aber es wird jeder sich impfen. Das war für mich völlig klar. Und ich habe also gedacht, ja, so im Juli ist der Spuk vorbei, ehrlich gesagt. Das habe ich wirklich gedacht. Im Juli ist der Spuk vorbei. Ich habe mir vorgestellt, wie wir alle auf der Strasse sind, irgendwelche Pop-up-Bars machen auf, Musik spielt, wir tanzen alle, liegen uns in den Armen und haben das Gefühl, yes, es ist vorbei. How little did I know?
Naja, ich gehöre wahrscheinlich zu den First User in dem Fall. Also nicht bei den elektronischen Tools, aber bei der Impfung. Ich habe es im Januar und im März bekommen. Ich bin auch inzwischen boostert. Ich bin nicht so optimistisch gewesen. Und zwar darum, weil die Staaten den Zeitpunkt verpasst haben, die Impfpflicht einzuführen. Ich ärgere mich bis heute, dass wir ein Jahr verloren haben mit der Einführung von der Impfpflicht, weil es ist auch ganz klar, solange nicht der Mensch im entferntesten Land von der Schweiz geimpft ist, wird das Virus Mutationen erzeugen. Man weiss das vom Influenza-Virus. Also all Jahr ist die Impfung neu zusammengesetzt, weil das Virus sich wieder verändert hat. Also ich finde, parallel zum Können impfen, hätte man auch die Impfpflicht einführen sollen. Wir haben das ganze Jahr verloren und es wird sicher noch ein, zwei Jahre gehen, bis ein normales Leben wieder möglich ist. Das ärgert mich schon.
Ich würde im Fall da widersprechen. Ich glaube nicht, die Impfpflicht ist verpasst worden, sondern es ist verpasst worden, die ganze Welt mit Impfstoff zu versorgen. Und nach dieser Riese, wir sitzen alle im gleichen Boot, Rhetorik, ist nachher gerade in ärmeren Ländern, im globalen Süden, sind die Impfungen nicht, also ich glaube, soweit ich informiert bin, bis heute nicht im gleichen Mass vorhanden wie bei uns. Und das erlaubt natürlich auch, dass Mutationen entstehen, weil das Virus einfach noch viel mehr zirkuliert.
Ja, ich gebe dir recht, das ist, glaube ich, kein Widerspruch. Es sind zwei Sachen versummt worden. Ja. Das erste ist, Impfpflicht einzuführen. Das zweite ist, man ist nicht auf den beiden seinen sensationellen Vorschlag eingegangen. Also, wenn je hat ein amerikanischer Präsident so etwas vorgeschlagen, nämlich die Patente auf Impfstoff auszusetzen. Man ist nicht darauf eingegangen und man hat die längstens in Südafrika, in Nigeria, in Ägypten, also das sind alles Länder, wo das möglich wäre, auch in Marokko, Fabriken umrüsten können für Impfstoff produzieren. In Deutschland ist das passiert in Marburg, die Behring-Werke sind innerhalb von ein paar Monaten umgerüstet worden und produzieren jetzt einen Impfstoff. Also das wäre in der sogenannten dritten Welt, also außerhalb von Europa in vielen Ländern möglich gewesen. Mhm. Und der Biden hat es vorgeschlagen. Ich verstehe bis heute nicht, wieso man dann nicht auf das eingegangen ist. Da hast du recht, das ist ein Riesenfehler.
Ja, also bei diesem Punkt bin ich völlig bei euch. Was Impfpflicht angeht, stehe ich bekanntlich an einem anderen Ort, weil ich zwar es unfassbar finde, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen wollen. Und ich finde es falsch und dumm und lehne es ab. Das ist alles klar. Aber Menschen dazu zu zwingen, dort bin ich eher auf der Spur von unserer nationalen Ethikkommission und bin ehrlich gesagt ein bisschen am Fremdeln mit unseren Medizin- und Bioethiker. Strich innen, die sich im Moment dazu äußern. Aber das ist ja heute zum Glück nicht das Thema. Wir sind ja bei einem locker leichten Jahresrückblick. Und wenn es euch recht ist, dann sollten wir jetzt zu einer ganz zentralen, wichtigen Sparte springen. Vielleicht zu Sport im Jahr 2021.
Genau. Da haben wir ja gerade zwei grosse Ereignisse gehabt, wo du wahrscheinlich wochenlang vor dem Fernseher gehockt bist, wenn ich dich richtig einschätze.
Selbstverständlich. Also ich glaube, wir müssen mal mit dem ganz Grossen anfangen, wo sich irgendwie so angeschlichen hat. Man hat es kaum gemerkt, dass es kommt. Das ist die Europameisterschaft 2020 gewesen, wo im 2021 ist ausgetragen worden im Fußball. Und ich kann euch wirklich sagen, so drei Wochen vor der EM hat mich das null interessiert. Ich habe noch nicht einmal Panini-Bilder gesammelt. Ich habe nicht einmal ein Album gehabt, bis dort. Hey, aber wo das losgegangen ist, noch am gleichen Tag, wer steht am Kiosk und kauft sich das Album und gerade mal Box und alles? Natürlich ich mit meinem Sohn. Und ich habe kaum einen Match verpasst. Also wirklich, es hat mich völlig reingenommen. Ich war total geflasht gewesen. Und es war eine wunderschöne EM gewesen für mich.
Wie hast du denn das erlebt? Bist du denn an Public Viewings gegangen und so? Also ist denn die Euphorie und man liegt sich in den Armen, ist denn die noch gekommen, physisch?
Nein, das habe ich irgendwie zu dem frühen Zeitpunkt noch nicht okay gefunden. Und ich muss auch sagen, ich habe es wie an zwei verschiedenen Orten erlebt. Also der Anfang von der EM in Bern und nachher so die Hauptrunden in Italien in den Ferien. Und dort haben wir dann einfach mit Freunden zusammen draußen auf der Terrasse geschaut, auf dem Laptop und so, und haben eine super Stimmung gehabt. Es war mega schön gewesen. Aber es war für mich noch nicht Zeit gewesen für Public Viewing. Das war klar gewesen irgendwie. Nein, was für mich so märchenhaft war, ist so die Geschichte vom Underdog, der einfach zum Superstar wird, also die Schweizer Nazi, oder wo sich irgendwie alle die, ich kann so fast nicht mehr ausstehen, die Fußballkommentatoren vom SRF, natürlich allen voran, die sich irgendwie darüber aufregen, dass man eine Gewaffe einfliegen und sie sich Frisuren machen und dass sie mit ihren Autos posieren etc. Und sie sind so wirklich so als spoiled kids, wo irgendwie jetzt viel Geld haben, wo sie gar nie verdient haben, hergestellt worden, wo sich für nichts einsetzen, wo keinen Stolz haben, wo die Nazi-Hymne wieder nicht mitsingen und all das Lamento. Und nachher kommen die und zeigen einfach, dass sie zu einer Teamleistung fähig sind, wo wirklich sensationell war. Und ich bin geflasht gewesen, weil wir haben ein Bild bekommen von dem, wie die Mentalität, auch der Stolz, die Art von einem selbstbewussten Auftreten, wo man in der Schweiz oft auch wirklich bei Secondos findet, einfach kann als Teamleistung zusammenspielen und das ganze Land begeistern.
Matthias, hast du verfolgt?
Nein, ja und nein. Ich habe ganz vergessen, dass es das ja stattgefunden hat. gebe ich zu. Ich bin an was ich mich sehr gerne erinnere, ich habe fast alles geschaut von der alternative Olympiade Paralympics. Ja, das App hat mich sehr bewegt. Das muss ich sagen, das vergesse ich nicht. Das andere habe ich vergessen.
Ist das dieses Jahr speziell gewesen?
Ja, vielleicht nicht, aber ich habe zum ersten Mal, glaube ich, wirklich fast nichts verpasst von Bericht darüber. Weil was mich fasziniert, ist der Widerstandsenergie. Also ich bin stärker als meine Behinderung, oder? Ja. Und das habe ich toll gefunden. Der Lebenswille, also manchmal hat mich das zu Tränen gerührt, das muss ich schon sagen. Weil das andere haben wir auch, das Leiden, oder? Und das muss man genauso ernst nehmen. Also zum Beispiel das Leiden in Afghanistan. Afghanistan ist das ja auch gewesen.
Das ist auch so.
Fast parallel noch, oder? Und nein, das hat mich, also die Kraft, das hat mich aufgestellt. Das muss ich sagen, das vergesse ich nicht. Aber ich habe nichts dagegen, wenn ihr euch ans Schutten erinnert.
Das ist im Fall an mir auch ziemlich alles vorbeigegangen. Also ich schaue fast, also Sport zeigt mir einfach nicht wahnsinnig viel. Ich habe die Gleitschirm, die Red Bull X Alps habe ich mitverfolgt dieses Jahr, wo ja auch wieder...
Wo verfolgt man das mit, Evelyn?
Das sind auch Live-Trackers online und so weiter und ich bin da jetzt privat ein bisschen angefixt mit dem. So. Und dort hat auch zum, glaube ich, 10. oder 8. Mal hat der gleiche Schweizer gewonnen, der einfach irgendwie super übernatürliche Kräfte schon fast hat, muss man sagen, als Gleitschirmpilot, der Krieger Müller. Und das habe ich viel spannender gefunden. Dort habe ich das Gefühl gehabt, die kämpfen sich jetzt mehrere Tage lang, jeden Tag Tausende von Höhenmetern den Berg drauf, fliegen nachher Hunderte von Kilometern, trotz dem Wetter. Da kommt so vieles zusammen an Leistungen, dass das habe ich dieses Jahr viel mehr verfolgt als Olympische Spiele und Fußball. Was mir von den Olympischen Spielen in Erinnerung geblieben ist, sind die Auftritte von der Naomi Osaka und der Simone Biles, wo so Mental Health Themen auf den Bildschirm gekommen sind, wo ich das Gefühl hatte, das ist wie auch symptomatisch für die Zeit und vielleicht auch für das Jahr, dass es halt nicht allen Leuten psychisch gut geht. Und wo das einmal an die Oberfläche gekommen ist und man über das breit geredet hat, das habe ich spannend gefunden. Ja.
Und es ist tatsächlich mal so darüber geredet worden, dass man es nicht mehr einfach nur so als Einzelfall hat dargestellt, sondern man hat sich auch gefragt, was läuft eigentlich im Betrieb falsch, dass das quasi wie ständig reproduziert wird. Das ist wirklich interessant gewesen. Mein Highlight Olympiade ist der Marathon von den Frauen, und zwar die Molly Seidel. Was für eine Wahnsinnsperson. die hat ja gar noch nicht viele Marathons vorher gelaufen. Ich glaube, das war ihr dritter Marathon, der olympisch. Also die hat sich bei den Trials qualifiziert, weil sie über 1500 Meter zu langsam war. Kommt daher kaum irgendwie ernste Sponsorenverträge oder irgendetwas. Und in dieser Wahnsinnshitze, in diesem furchtbaren Klima, läuft sie den dritten Platz raus mit einer irrsinnigen Ausstrahlung und hat einfach eine Coolness gehabt, wo es nachher darum ging, dass sie sich vor allem einen Vertrag wünscht mit Dunkin' Donut und jetzt zuerst mal muss ein Bier trinken. Und ich habe gedacht, so cool. Macht es wieder Spass, so hat das Ganze etwas mit uns zu tun. Und es war so ein Moment gewesen, wo man gemerkt, man darf träumen irgendwie. Also es gibt
die grossen Überraschungen. Du hast ja das ja gerade angeknüpft dort auch. Also gerade jetzt mit dem Laufen ist ja für dich auch ein Highlight wahrscheinlich gewesen dieses Jahr. Im 21. Ja, dein erster Marathon, Stefan.
Ja, genau. Aber nicht so schnell und nicht so erfolgreich, aber wahrscheinlich mit gleich viel Bier wie die Molly. Genau. Jo. Hey, und dann sind wir so aus dieser Sommerpause rausgekommen. Und haben, glaube ich, noch so ein anderes grosses Thema, würde ich sagen, das sind so die Abstimmungskämpfe in der Schweiz. Abstimmungen, die wir hatten. Wir können jetzt natürlich nicht über alles reden, aber wir haben so ganz grob gesagt so ein Päckchen gehabt, wo es irgendwo um Ökologie, Nachhaltigkeit, Umweltschutz ist gegangen. Also einmal mit der Agrarinitiative, wir hatten zwei Agrarinitiativen gehabt. Irgendwo, würde ich auch sagen, gehört ein Stück weit auch Konzernverantwortungsinitiative so in das Mindset. Rein. Und wir haben das andere grosse Thema gehabt, das auch kirchlicherseits viele Menschen beschäftigt hat. Das war das Thema von der Ehe für alle. Viel Aufregung, viele Schlagzeilen, viele Positionierungen. Wie habt ihr das mitbekommen? Habt ihr euch das noch irgendwie mitgenommen oder sind ihr schon zu abgebrüht, dass euch das noch interessiert?
Also Ehe für alle hat mich schon sehr interessiert, weil es ist wieder ein Fall von Institution, wo in einer nachinstitutionellen Phase ist, also die Ehe. Die Ehe ist so geplant gewesen, wie die Konservativen das wollten verteidigen, nämlich ein Mann zuerst natürlich und eine Frau. Das ist die Ehe, aber wir sind in einer nachinstitutionellen Epoche. Und jetzt ist es darum gegangen, was lassen wir zu an Verbindungen? Der Staat anerkennt längstens mehrere Familienformen. Also schon allein zum Statistikführen müssen sie das anerkennen, dass die Menschen einfach so leben. Und jetzt ist die Frage von der Ehe gewesen. Und ich denke, ja, jetzt haben wir mal eine zukunftsweisende Entscheidung gefällt. Das finde ich interessant. Interessant ist auch die Frage, wann passiert das einmal mit der Kirche? Also das ist ja auch eine Institution. Bei vielen anderen Institutionen ist es schon passiert. Also wir haben längstens Privatschulen, wir haben längstens Privatpolizeien, wir haben längstens Privatspitäler. Der Weg, der ist noch offen. Kirche hat sich stark gemacht für ein Gebiet. Die Frage ist, macht sie sich auch stark für das eigene Gebiet? Also ist Kirche selber als Institution reformierbar oder ist sie das nicht? Die Frage ist offen. Das finde ich die spannende Zukunftsfrage.
Und vielleicht läuft es dort ähnlich wie mit der Ehe für alle, wo man dann das Gefühl hatte, jetzt war es einfach überfällig gewesen. Jetzt hat sich eigentlich umgesetzt, was schon lange in der Realität sich abbildet hat. Vielleicht läuft ja das dann mit der Kirche auch ähnlich, dass so Prozesse im Untergrund laufen, andere Kirchenformen stattfinden und dass sich dann die institutionellen Formen irgendwann dem anschliessen oder anpassen der Realität.
Ja, ich glaube, also da bin ich fast sicher, das ist wie ein Naturgesetz, wie ein evolutionäres, unaufhaltbares Vorwärtsgehen. Das wird kommen. Also die Institution als Form, auch juristisch, die hat 150 Jahre beste Dienst geleistet, aber sie ist am Ende. Und die Frage, was nachher kommt, die ist unvermeidlich. Also man redet heute nicht mehr drüber, aber man hat vor 100 Jahren Demokratie für alle als Thema gehabt, oder? Also genau. Demokratie auch für Schwarze, für Einbürger, die für Frauen und so weiter, ist ein Thema gewesen. Das haben wir gegessen, oder? Uns ist klar, mindestens in der Schweiz oder sagen wir in Mitteleuropa, uns ist klar, Demokratie ist nur sinnvoll, wenn es für alle ist. Mhm. Aber das ist auch, was heisst Kirche für alle, was heisst Religion für alle, eine zukunftsoffene, reformierbare, eine verbesserliche Kirche. Kirche ist im Moment spielt überall und die Katholiken haben das ja auch wieder dafür gesagt, aber auch die Reformierten, spielt immer die Rolle von der Nicht-Verbesserlichen, von der Unverbesserlichen. Und das muss ändern, sonst werden wir untergehen.
Das ist jetzt eine düstere Prognose. Prognosen ja, gehören ja auch immer ein bisschen zu Jahresrückblick.
Ja, aber genau Ehe für alle ist für mich so ein Beispiel, das irgendwie zeigt, dass man nicht muss allzu hoffnungslos sein muss. Weil wenn ich denke, noch vor 20, 25 Jahren, also ich war dann ein Kind gewesen, hätte ich das niemals eine Chance gehabt, dass man hätte gesagt, dass gleichgeschlechtliche Paare schon nur Kinder adoptieren könnten. Also wir reden jetzt noch gar nicht von irgendwie eigene Kinder haben oder irgendwas. Also die Gesellschaft hat dort in verhältnismässig relativ kurzer Zeit mega, mega grossen Wandel gemacht. Und das, glaube ich, das ist so etwas, was immer wieder passiert bei den richtig grossen Sachen, dass sie nicht so in einem schleichenden Prozess einfach passieren, sondern dass es dann doch in einer vergleichsweise kurzen Zeit einfach eine ganze Mehrheit kippt und man sagt, boah, das habe ich zwar dann mal noch anders gesehen, aber jetzt würde ich auch hinter dem stehen. Da haben ganz, ganz viele Leute gesagt, in der Generation von meinen Eltern, wo es um die Ehe für alle ist gegangen, ich habe das früher auch mal anders gesehen, aber das kann man jetzt nicht mehr. Und ganz, ganz wichtig sind dort Argumente gewesen, auch von, ich habe Menschen kennengelernt, wo ich habe Familien kennengelernt, wo so leben, wo funktionieren. Ich glaube, das hat einen riesen, riesen Impact gehabt, auf die Abstimmung. Und wenn so etwas könnte passieren, in oder an bestehenden Institutionen vorbei, bei anderen Themen, dann wäre das für mich eben gar nicht so ein düsteres Bild, sondern etwas, wo ich wirklich gerne darauf hoffe.
Wobei ja gerade bei der Ehe für alle auch Diskussionen sehr hart geführt worden sind und teilweise auch verletzend worden sind. Jetzt gerade im christlichen, kirchlichen Bereich auch sehr starke Fronten gegeben hat, wo die einen doch extrem dagegen gewesen sind, auch mit ethischen, mit biblischen teilweise sogar Argumenten. Ich bin froh gewesen, weil die Abstimmung vorbei war, auch wenn eigentlich absehbar war, wie sie rauskommt. Ich bin froh gewesen, dass sie durch war.
Ja, Evelyn, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen sehen, es stimmt, es hat mega viele verletzende, komische Aussagen gegeben. Und trotzdem haben wir eine Abstimmung gehabt, wo die katholische Kirche nicht einmal mehr wirklich eine Position bezogen hat, sondern einfach gesagt hat, wir interessieren uns nur für die sakramentale Ehe, was die gesellschaftlich machen, ist euch ein Ding. Das hat quasi wie geheissen, sorry Leute, wir kommen nicht mehr mit der Zeit. Wir machen da einfach irgendwie unser Hokus-Pokus-Ding, wo wir Ehe nennen. Aber macht ihr das, was ihr richtig findet? Und das finde ich schon recht krass, wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel noch Abtreibungsdebatten oder so sind geführt worden, wo die katholische Kirche sich wirklich massiv eingemischt hat und politisch ist gesehen in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und ich wirklich glaube, wir sind so in einer Phase, wo die Institution einfach gar nicht mehr Kraft hat, bei so einer Abstimmung wirklich etwas zu besetzen. Das kann man natürlich dann in einem evangelikalen oder in einem freikirchlichen Mindset wieder so deuten, dass man sagt, das ist jetzt eben die Zerfallserscheinung von der Gesellschaft, die wir immer gemeint haben. Aber ich glaube, insgesamt haben wir wahnsinnig viel Verständnis und Wohlwollen gegenüber dem Anliegen von einer Gerechtigkeit, auch in der Ehefrage. Und die Abstimmung hat das ja auch gezeigt mit einem grossartigen Ergebnis.
Genau, voll.
Nein, da bin ein bisschen unzufriedener ja. Dürftest du sein mit der ganzen Ökologie- und Landwirtschaftsthematik, oder Evelyn?
Ja, voll. Das ist jetzt für mich so ein bisschen, wenn ich überlegt habe, was ist passiert im 21. Ist das so ein bisschen, sind das so ein bisschen Themen gewesen, die nicht passiert sind? Also die CO2-Initiative nicht durchgekommen ist, finde ich furchtbar immer noch. Das macht mich traurig. Das ist eine verpasste Chance. Auch der Klimagipfel COP26 in Schottland, wo so sehr laue Ziele gesetzt worden sind, wo ich finde, da ist man einfach eigentlich im 21. nicht mehr in einer Position, um noch gross überlegen und diskutieren, wenn wir überhaupt etwas machen, sondern wie kommen wir am schnellsten in einer Position, die uns eine Zukunft sichert. Das ist sehr ein Frust von diesem Jahr, finde ich, für mich. Und man hat ja dann auch die eindrücklichen Bilder gehabt, kurz nachher von den Hochwasser in Deutschland, wo ganze Dörfer auch wieder, das sind wir wieder bei den, auch bei den Tornados, die du vorher erwähnt hast, Matthias, die ganze Dörfer weggeschwemmt worden sind, wo Leute ihre Existenzen verloren haben, wo das wie nicht mehr weit, weit weg passiert, die Klimakatastrophe. Sondern wirklich vor unseren Haustüren.
Ich glaube, was halt ein bisschen zurückbleibt vom Ganzen, ist so wieder Verdacht, dass Herr und Frau Schweizer wahnsinnig empfänglich sind für Sonntagsreden und gerne Greta Thunberg zulassen, wenn sie sagt, our house is on fire. Aber sobald du selber etwas müsstest, eventuell zahlen, und wir reden nicht über grosse Beträge, die es wären gewesen für einen Privathaushalt in der Schweiz, sind wir wieder ganz weit weg. Und wenn wir noch den Bauer um eine Ecke hören, der irgendwie sagt, dass er schon gut zum Wasser schaut, dann denkt man so, ja, vielleicht ist das gar nicht nötig. Ich glaube, wir Schweizerinnen und Schweizer neigen dazu, uns dann international zu vergleichen und so zu sagen, du, aber das, was die also in Deutschland machen mit den Hühnern, ist dann im Fall viel schlimmer als hier. Und darum haben wir da jetzt noch nicht ein wirklich ernsthaftes Problem. Genau gleich natürlich eben auch beim CO2, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist so eine Art Ablass, wo man am besten irgendwelche Entwicklungsländer gibt, damit die nicht gerade Kohlekraftwerke bauen. Oder? Aber ich glaube, es ist eine grosse Trägheit, auch wenn man immer so tut, das fände man das Thema wirklich wichtig.
Ich glaube, es hängt mit der Festungsmentalität zusammen, wo in der Schweiz herrscht, oder die Festung Schweiz innerhalb von Europa. Und wo in Europa herrscht, also die Festung Europa gegenüber dem Rest der Welt, und das Klima macht vor dieser Festung nicht Halt. Also das ist, aber die Festungsmentalität gibt uns immer noch Stärke, eine falsche Stärke, das Gefühl, wir schaffen das schon. Und das Problem spielt sich nicht bei uns ab, sondern ganz neu mit anders. Mhm. Also ich könnte ja als Beispiel nehmen, vielleicht habe ich mich drum für die Paralympics so interessiert, weil ich im Juni einen sehr schweren Herzinfarkt hatte, am eigenen Leib gespürt habe, was es heisst, einen Berg darauf zu laufen nachher, wieder Kräfte zu finden, nachdem sie völlig weg gewesen sind. Und dann zu merken, so einer, der Paralympics macht, dem fehlt das Bein oder irgendwie sonst etwas und hat eine unheimliche Kraft. Das heisst aber, ich habe einen Vergleich gezogen zwischen dem, was ich selber erlebe, und denen. Paralympics-Spielerinnen und Spieler. Und das passiert beim Klima zu wenig, oder? Wir spüren einfach da zu wenig. Es ist immer weiter weg. Es sind Filme. In Deutschland haben sie es jetzt gespürt, da in Nordrhein-Westfalen und in Nachbarländern. In Amerika haben sie es gespürt. Und das ist dann wieder mal weg. Und dann ist alles wie vorher. Und jetzt die Frage ist, wie kommen wir weg von dieser Festungsmentalität? Also wie erleben wir uns als Teil vom Netzwerk und nicht als vom Netzwerk abtrennt in einer Spezialwelt, ja, was wir ja nicht sind. Also der Fall könnte ja eintreten, dass auch die Schweiz einmal von Unwetter getroffen ist und der Bannwald den Schnee nicht mehr hebt oder Überschwemmungen so groß sind, dass unsere Vorkehrungen zu wenig sind. Das ist ja alles denkbar. Und was passiert dann?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass, um das jetzt nochmal ein bisschen in einen grösseren Kontext zu stellen, das Jahr auch immer wieder ein eindrücklicher Beweis dafür war, dass wir in ganz vielen Problemlagen, wo wir uns drin befinden, eigentlich mit so nationalstaatlichen Lösungen am Ende sind. Also, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Klimakrise, dort ist das total offensichtlich, würde ich sagen. Aber jetzt auch die ganze Impfgeschichte, oder? Evelyn, du hast es vorher erwähnt und gesagt, hey, was haben wir eigentlich global erreicht mit diesen Impfungen? Wie lange ist es eigentlich gegangen, bis andere Länder, Schwellenländer etc. überhaupt an den Impfstoff sind gekommen? Und man hat auch dort gemerkt, oder? Eine Pandemie kannst du nicht im Griff haben, indem wir einfach sagen, in Chiasso machen wir Grenzen zu oder so etwas. Das hat alles nicht mehr funktioniert. Also Nationalstaat auch dort total am Anschlag gewesen. Wir können es sogar auf das Olympia-Thema beziehen, wenn es jetzt darum geht, olympische Spiele, die vor der Haustür stehen in China, soll man das boykottieren oder soll man das besuchen? Auch dort werden nationalstaatliche Lösungen nicht mehr helfen. Sie werden nicht mehr austragen und können bewegen. Und trotzdem sieht man noch keinen Horizont, wo etwas Neues aufscheint, glaube ich. Das ist so etwas vom Verrückten, das mich schon recht beschäftigt, wenn ich so über die Ereignisse in diesem Jahr nachdenke. Und eine von den ganz, ganz grossen Figuren, auf sie müssen wir einfach noch zu sprechen kommen, die immer wieder im Rahmen des Möglichen die grosse Allianz, den grossen Zusammenhalt, ein starkes Europa gesucht hat, ist Angela Merkel. Nach 16 Jahren ist das ihre letzte Amtszeit gewesen. Wir haben jetzt den Olaf Scholz dort, der steht politisch wahrscheinlich nicht auf einem wahnsinnig anderen Dampfer. Aber es ist eine grosse Ära von einer, die immer wieder mit Frankreich, aber auch mit Russland, auch mit den USA Zusammenarbeit gesucht hat und quasi im Rahmen von dem, was ein Nationalstaat kann, noch das Mögliche hat probiert, möglich zu machen. Vielleicht bezeichnend, dass ihre politische Karriere jetzt dort am Ende zugeht. Vielleicht auch in einem Moment, wo das ganze Paradigma wechselt.
Wo ja auch immer, wo ja auch in der sogenannten Flüchtlingskrise Grenzen ja, nicht abgesetzt, aber gesagt hat, ja, wir schaffen das, woher sollen die Leute sonst gehen? Das ist wirklich eine beeindruckende Frau. Also mit dieser nüchternden Ausstrahlung, die sie immer hatte, wie sie an das hergegangen ist, sehr pragmatisch, sehr menschlich auch in den allermeisten Begegnungen, die ich sehe, also Begegnungen mit Leuten, die sie hatte, die ich im Fernsehen oder online wahrgenommen habe. Ja, da ist wirklich eine Ära zu Ende gegangen. Sie gehen auch zu gönnen, dass sie jetzt noch ein Leben nach dem Kanzleramt hat.
Matthias, nimmt mich Wunder, hast auch du nette Worte für Angela Merkel? Weil ich kann mir vorstellen, dass es jetzt weniger Leute gibt aus der CDU als aus der SPD, die von dir lobende Worte bekämen. Wie ist das bei der Angela Merkel?
Also ich erinnere mich noch, wie ich in einem Mietauto gesessen bin und Autoradio gehört habe, wo sie zum ersten Mal Bundeskanzlerin geworden ist. Und dann ist das große Wunder gewesen, dass das überhaupt möglich ist. Vielleicht hat sie aus dem Zusammenbruch von der Ära Kohl profitiert. Also das total andere ist gefragt gewesen und dann ist sie gekommen. Sie ist mir lange nicht sympathisch gewesen, aber zwei Sachen habe ich immer bewundert. Das eine ist, was ihre Herkunft für Motiv gibt für sie. Also, dass sie Pfarrerstochter ist, dass sie in der DDR aufgewachsen ist. Das hat sich bis am Schluss durchgezogen, oder? Dass das Letzte von den drei Lieder beim grossen Zapfenstrich, dass das «Großer Gott, wir loben dich» war, da haben ihm fast Tränen bekommen. Das ist Pfarrerstochter. Und wenn man den Text von dem Lied liest, und ich habe herausgefunden, das ist genau in dem Jahr 250 Jahre alt, oder? Das ist auch ein Jubiläumsanlass für das Lied. Wenn man den liest, dann ist das schon ein enormer Text. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas wählt, ohne zu wissen, was sie macht. Und das andere, was mich bei ihr immer fasziniert hat, ist das Coole, das Zurückhaltende, Vorsichtige von der Physikerin. Mhm. Also, wo genau weiss, wenn ich einen Versuch aufbaue, dann kommt es darauf an, was am Schluss funktioniert und nicht. Also, aufs Ende von etwas zu schauen und nicht auf die Wirkung. Also, was kommt dabei raus? Und nicht auf die vorübergehende Publikumswirkung. Ja. Das, was ich heute häufig bedauere, ist, dass Politiker darauf schielen, wie sie vor dem Publikum wirken. Das hat Merkel nie gemacht. Sie hat immer auf die Wirkung vom physikalischen Aufbau von etwas geschaut. Oder? Was kommt da dabei raus? Da ist sie knallhart gewesen, hat wahrscheinlich auch eigene Partei Freundinnen und Freunde enttäuscht, aber das habe ich toll gefunden bei ihr. Ein Sympathieträger von mir ist sie, Trägerin von mir ist sie nie gewesen. Aber die zwei Eigenschaften, also ihre Herkunft nicht zu vergessen und ihr wissenschaftliches Wissen nicht gering zu schätzen, das habe ich toll gefunden.
Toll. Ich glaube, etwas viel, viel Freundlicheres kann man eigentlich über einen Politiker oder eine Politikerin kaum sagen, ohne dass es verdächtig wird. Merci, Matthias, für das. Jetzt habe ich gedacht, hey, jetzt haben wir so zurückgeschaut in das Jahr. Wir schließen doch ab, so an der Kante vom Jahresend mit einem kleinen Ausblick. Gibt es etwas, was im nächsten Jahr kommt, wo ihr sagt, auf das freue ich mich oder das erhoffe ich mir oder das ist mein Lichtblick, wenn ich vorwärts schaue.
Also mein Lichtblick ist immer, dass wieder Sommer wird. Aber das könnte ich jedes Jahr sagen. Das ist nicht aufs 21, aufs 22 beschränkt.
Okay. Und Sommer bedeutet für dich, du bist draußen, du bist am Wandern, du bist am
Bergsteigen. Ja, nein, ich habe einfach im Moment, ich friere einfach 24 Stunden. Genau. Okay. Nein, das ist sehr subjektiv.
Ja.
Ich freue mich auf neue Öffnungen und auf neue Aufmischungen. Ich glaube, dass das Jahr 2021 wirklich ein Jahr ist, wo sich viele Sachen ändern. Also zum Beispiel hat sich ja in diesem Jahr geändert, was klassischerweise Einteilung von rechts und links war in der Politik. Mhm. Es gibt jetzt eine neue Rechte, wo zum Teil Alt-68er dabei sind, wo esoterisch geworden sind in den 90er Jahren und jetzt Wortführer sind von einer neuen Rechte. Umgekehrt, in der deutschen Parteienlandschaft, auch in anderen Ländern, sind Argumente, die klassischerweise konservative waren, sind jetzt plötzlich werden die von der Linken vertreten. Also Natur anders wahrzunehmen als zum Ausbeuten, nämlich Natur zu konservieren, ist ein konservativer Ansatz. Also was klassisch progressiv und konservativ war, ist, das ist dran, sich sehr zu verändern. Es gibt da neue Aufmischungen, es gibt neue Gefahren, aber es gibt auch neue Entwicklungen und die finde ich spannend. Und da bin ich mal gespannt, was im neuen Jahr alles kommt, oder? Wo die Argumente herkommen. Ja. Das andere, was ich sehr hoffe, auch in der Aufmischung, ist, dass unsere Gesellschaft lehrt, was für eine Bedeutung Wissen auch für die Politik hat. Also das Verhältnis von Wissen und Politik oder Wissenschaft und Politik, das ist auch daran, sich, wie soll man sagen, neu aufzumischen. Ja. Dass jetzt ein Lauterbach Gesundheitsminister ist, ist ja interessant. Mich nimmt es wunder, was alles passiert. Also wird es dem Lauterbach gelingen, wenn es um Wissenschaft geht, weiterhin zu sagen, es kommt jetzt nicht auf Partei an, sondern auf die richtige Entscheidung. Das ist ja etwas Neues in der Politik.
Das wär in der Tat spannend.
Ja. Ja. Stefan, wie schaust du?
Ich freue mich auf etwas ganz Banales, was mir aber wirklich viel bedeutet. Und das ist so, ich hoffe wahnsinnig, dass das Jahr 2022 etwas wird, was das Unzwungene wieder zurückkommt. Mhm. Also wo man in einer Bar steht, dicht drängt zwischen Leuten und es spielt Musik und man hat nicht Angst, dass einem jemand anhustet. Man hat nicht Angst, dass man nachher einen PCR-Test machen muss. Man hat auch nicht Angst um andere. Man umarmt sich wieder, wenn man sich irgendwie sieht unter Kolleginnen und Kollegen. Man kann wieder so etwas wie ein Jahresschlussfest machen vom RefLab, von so kleinen Lagen werden. Und einfach so das ganze Ausgelassene hätte ich gerne wieder zurück. Evelyn, es geht ein bisschen in die Richtung von dem, was du sagst, mit dem es ist kalt. Ich habe nicht wahnsinnig kalt wegen dem Wetter draußen, aber es ist mir alles ein bisschen zu kühl. Es ist mir alles ein bisschen zu steril. Ich bin heute im Zug nach Zürich gefahren und der war fast leer gewesen. Und das ist einfach etwas ganz, ganz Schräges, wenn man von Bern nach Zürich fährt in einem fast leeren Zug. Und ich wünsche mir das wieder zurück. Menschenmassen, Kontakt mit Menschen, so das Unzwungene. Und auf das würde ich mich mega, mega freuen. Und von dem her, vor dem Sommer wird es das sicher nicht geben. Also ich bin bei dir, ich freue mich auch ganz, ganz fest auf den Sommer. Hey, jetzt schön, dass ihr so lange dran geblieben seid und zugelassen habt und mitgedacht habt. Und vielleicht habt ihr Sachen, die ihr sagt, das hat für mich das Jahr 2021 ausgemacht. Oder das ist mein grosser Stern im 2022. Dann schickt uns das doch gerne an contact@reflab.ch. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Kommt gut darüber, bleibt gesund. Und in der Zwischenzeit wird es ganz viele andere Podcasts haben, die ihr reinhören könnt oder Blogbeiträge. Und wir werden über einen Wechsel ins neue Jahr auch immer wieder ein paar ganz tolle Beiträge, die im letzten Jahr, also in diesem Jahr jetzt gelaufen sind, noch einmal posten für euch und freuen uns, wenn ihr auch auf das reagiert und wir merken, dass ihr oben sind. Spätestens in der zweiten Januarwoche sind wir dann alle wieder zusammen am Stammtisch. Ciao zusammen.
Tschüss, habt Sorge.
Ciao. RefLab.